Kürzlich haben sich die großen Weltwirtschaftsmächte, G8 genannt, in Schottland getroffen und einen teilweisen Schuldenerlass für die Dritte Welt, für einige Staaten der Dritten Welt, beschlossen. Sie haben zu großen Zielen des Jahrtausends, Millenniumsziele genannt, die Armutsbekämpfung erhoben, den Kampf gegen die Korruption. Und üblicherweise sind solche Gipfeltreffen der mächtigen Staatenlenker früher einmal begleitet worden von Demonstrationen, die gegen sie und ihre Politik, gegen die Ergebnisse der Entwicklungshilfe gerichtet waren. Vielleicht nicht immer mit guten Gründen, aber es waren Gegendemonstrationen. Dieser Gipfel dagegen ist mit einer großen Pro-Demonstration begrüßt worden. Es gab ein Konzert rund um die Welt, Live Aid. Und alle Menschen, die dem angehangen haben, die haben offenbar den Stoff, um den dieser Gipfel gerungen hat, so aufgefasst. Wenn die mächtigen Staaten der Dritten Welt Schulden erlassen, wenn sie die Armutsbekämpfung zum Hauptziel erheben, wenn sie den korrupten Saustall in der Dritten Welt endlich einmal ausmisten, wie wir es schon lange fordern, dann besinnen die sich offenbar endlich auf die wesentlichen Ziele, um die es doch zu gehen hat, nämlich den armen Menschen in der Dritten Welt zu helfen. Das ist die öffentliche Wahrnehmung, das ist das Lob. Und Blair und andere haben sich ja auch gleich erkenntlich gezeigt und diese Musikvertreter wie Bono in einen Ausschuss berufen, der sich um die Afrika-Hilfe kümmern soll. Also man versteht sich. Wobei unserer Auffassung nach schon ein oberflächlicher Blick auf die Materie Zweifel säen könnte in das hier behauptete Motiv solcher Beschlüsse zum Schuldenerlass. Es haben sich große Finanzmagnaten dazu so geäußert, dass sie gesagt haben, bei diesem Schuldenerlass verzichten wir auf Geld, das wir ohnehin nicht wiedergesehen hätten. Man weiß jetzt noch nicht, warum sie verzichten. Aber nach einem Motiv, gar nach Hilfe, sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Wenn ich das mal auf die Kreditnehmer beziehe, wem werden eigentlich Schulden erlassen? Ja, es gibt einige Staaten in der Dritten Welt, denen werden tatsächlich einige Schulden erlassen. Aber die armen Leute, von denen da die Rede ist, um die es angeblich dabei gehen soll, denen wird überhaupt keine Schuld erlassen. Die hatten in ihrem Leben noch nie einen Kredit. Da gibt es also gar nichts zu streichen. Inwiefern soll denen geholfen sein? Was die Armutsbekämpfung schließlich angeht, es könnte doch zunächst einmal als Merkwürdigkeit ins Auge fallen, dass die Armut, auf die jetzt so heftig gedeutet wird, für Afrika wird berichtet, 10 Millionen Leute sterben da jährlich an Hunger, dass diese Armut gar nicht etwas Vorgefundenes ist, auf das jetzt erstmalig der Blick der Staatenwelt fällt, sondern das ist ein Ergebnis von 50 Jahren gelaufener Entwicklungshilfe. Dabei könnte man nicht mal sagen, dass diese Schicksale daran hängen, dass eben auf dieser Welt die natürlichen Ressourcen nicht ausreichen würden, die Lebensmittel verfügbar zu machen, die es bräuchte, um solche Menschen zu ernähren. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, veröffentlicht rund um diesen Gipfel ihre bestürzenden Statistiken, die da lauten, wir haben 10 Millionen Hungertote pro Jahr zu verzeichnen, bei einer gleichzeitigen Verdopplung der Weltlebensmittelproduktion, die mit dem Datum von heute dazu ausreichen würde, ihrem sachlichen Umfang nach, 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das sind doppelt so viele, wie aktuell auf der Erde leben. Also ein Mittelmangel scheint da gar nicht vorzuliegen. Vielleicht liegt es ja dann doch mehr am Willen. Und vielleicht ist es gar nicht abwegig, sich mal zu fragen, ob politische Strategen wie Schröder, die hier keinen Cent für einen Wintermantel für einen Hartz-IV-Empfänger übrig haben, wirklich das geeignete Personal sind, wildfremden Leuten in der afrikanischen Steppe Lebensmittel zu verschaffen. Das sind so meine ersten anfänglichen Zweifel in die guten Absichten. Und das veranlasst mich, der Sache mal auf den Grund zu gehen, was, warum auf diesem Gipfel beschlossen worden ist. Und das will ich in 4 Kapiteln tun. Im ersten möchte ich mal der Frage nachgehen, wie sich eigentlich dieser auf den ersten Blick paradoxe Zustand ergeben hat, dass ausgerechnet die rohstoffreichen Länder solche Länder sind, bei denen über die vielen Jahrzehnte nur die Schulden gewachsen sind. Woher kommen diese Schuldentürme bei den vielen Rohstoffreichtum? Das zweite Kapitel soll erläutern, welche Probleme die Gläubigernationen, die da Kredite vergeben haben, mit diesem Resultat bearbeiten, was sie da vor sich haben und warum sie den Schuldenerlass machen. Und drittens möchte ich mal auf den Prüfstand stellen, was das eigentlich ist und bedeutet, wenn für 28 Staaten, um so viele Staaten geht es aktuell, die zahlungsunfähig sind, beschlossen wird, ab sofort und für die Zukunft gibt es in diesen Staaten nur noch ein Ziel, Armutsbekämpfung. Was heißt das? Und schließlich im 4. Kapitel zum Schluss ein Blick auf die moralische, aber auch praktische Produktivkraft des Vorwurfs, Korruption regiert in der dritten Welt. Zunächst also zu den Schuldnernationen, die als rohstoffreiche Länder ihre Karriere begonnen haben. Jeder weiß es noch, ausgänglich sind das Kolonien gewesen, die von den großen Staaten, von den Kolonialmächten nach dem Krieg in die Selbstständigkeit entlassen worden sind, und so waren sie von da ab formell souverän. Sie herrschten über ein Stück Gelände und haben sich die Frage gestellt, was sie mit dieser ihrer Herrschaft über ein Stück Gelände anfangen. Und die Strategie, die sie sich vorgenommen haben und auf die sie sich festgelegt haben, hieß Entwicklung. Wir wollen so werden wie die großen, reichen, mächtigen Vorbilder, die am Weltmarkt gutes Geld verdienen, die eine heimische Industrie bei sich beherbergen, die weltmarktfähige Waren produziert, die verkaufen, die gutes Geld verdienen, aus denen sich auch ein mächtiger Staat finanziert, sodass man ökonomische und politische Macht kombiniert. Das möchten wir werden. Wir haben uns also darauf festgelegt, wettbewerbsfähige Waren in den Weltmarkt zu werfen, um gutes Geld zu verdienen, das sich in politische Macht ummünzen lässt. Und was sie als quasi Ausgangsbasis für dieses Vorhaben bei sich vorgefunden haben, war, dass sie dank eines Zufalls der Natur auf dem Gelände, über das sie herrschen, viele verschiedene Arten von Rohstoffen beherbergen. Diese Rohstoffe zu heben, daraus verkäufliche Güter zu machen, das war die Geburtsstunde der Karriere dieser Rohstoffländer. Und um überhaupt diesen Prozess in Gang zu setzen, über den Verkauf von Rohstoffen Geld zu erwerben, haben sie einen kleinen Zirkel vor sich gehabt. Sie hätten nämlich bereits über echtes, verdientes Geld verfügen müssen, um die Anlagen, die Infrastruktur für das Heben und Vermarkten dieser Stoffe anstoßen zu können. Also haben sie Kredit gebraucht. Geliehenes Geld, mit dem man diese Infrastruktur, diese Förderanlagen kaufen konnte am Weltmarkt, das sie auch tatsächlich bekommen haben, geliehen von großen westlichen Banken, die diese Kredite mit der Sicherheit im Rücken vergeben haben. Mit deren Hilfe wird ein Rohstoffexportgeschäft aufgezogen, aus denen sich die von uns vergebenen Kredite ja auch bedienen und verzinsen lassen. So haben die Rohstoffländer angefangen und für den Weltmarkt Rohstoffe produziert. Es war klar, für den Weltmarkt und nur für ihn, denn sowas wie eine heimische Industrie, die nach ihrem Zink und Kupfer und Kobalt und Kaffee und so fort verlangt, gab es ja nicht. Die sollte ja erst im Vollzug des Gelderwerbs über solche Käufe, peu à peu auf dem heimischen Boden, mit den Gelderträgen und Überschüssen, auf die man da gesetzt hat, finanziert werden. Rohstoffe wurden also gehoben, auf den Weltmarkt geworfen und an den dort gängigen Börsen von der Nachfrage aus den großen kapitalistischen Abnehmerländern absorbiert zu Preisen, die freilich genauso schwankten wie die Konjunktur in diesen Ländern. Und jedes Ab in einem Konjunkturzyklus oder ein Ab, das sich schon allein dadurch ergibt bei manchen Stoffen, dass in den großen Industrieländern immer mehr Arbeitslose durch das Wachstum des Kapitals produziert werden. Da gibt es weniger Kaufkraft, die sich auf Kaffee und andere Stoffe richtet. Jede Abwärtsbewegung beim Preis hat für diese Entwicklungsländer, die aus dem Rohstoffexport ihre Einnahmequelle fabrizieren wollten, einen Anschlag auf eben diese Einnahmequelle bedeutet. Ein Umstieg, weil die Preise verfallen für Kaffee oder Kupfer, steht für dieses Subjekt gar nicht einfach zu Gebote. Bestenfalls in dem Sinn, dass sich vielleicht auf so einem Territorium neben Kupfer noch Kobalt findet. Aber das wäre eine Art von Diversifizierung, wo das Problem multipliziert und nicht behoben wird. Und eine andere Strategie, die unter kapitalistischen Unternehmen üblich ist, man hortet vielleicht bei gewissen Waren, bis die Preise sich wieder erholt haben. Das ist eine Strategie, die steht in diesem Fall gar nicht zu Gebote. Nicht einfach deswegen, weil da mancher Rohstoff von verderblicher Art ist, bei Lebensmitteln. Sondern, weil für die Staaten, die das Subjekt dieses Verkaufs sind, dieser Exporterlös die einzige Einnahmequelle ist, sodass der Verzicht auf den Verkauf einen gesamten Staatshaushalt lahmlegen würde. Für diese Staaten, und das macht einen elementaren Unterschied zu jedem kapitalistischen Geschäft aus, ist die Tatsache, dass ein Preis erzielt wird in einem weltmarktfähigen Geld, wichtiger als die Frage, wie hoch dieser Preis ist. Geschäftsleute, die solche Minen oder Plantagen betreiben, die würden wie üblich den Kostpreis, den sie zu verauslagen haben, um solche Stoffe zu heben, mit den am Markt erzielbaren Preisen vergleichen und auf die Gewinnspanne achten, die sie aus diesem Geschäft ziehen. Und wenn das dauerhaft eine Spanne ist, die gegen Null tendiert, dann würde das Geschäft eben eingestellt und das Kapital in andere Sphären geworfen. Für den Staat ist das die einzige Einkunftsquelle. Und deswegen ist das Mittel der Wahl bei all diesen Staaten, auf den Preisfall ihres Produkts mit einer Ausdehnung der Menge zu antworten, um den Preisfall eben durch die Multiplikation wettzumachen. Man bekommt zwar für den Sack Kaffee im Moment 10 Dollar weniger als vor 6 Monaten, dann muss man aber eben um so viel mehr Säcke verkaufen, um den Einnahmeverlust zu kompensieren. Und hinzu kommt, dass diese Tendenz auf sinkende Preise mit einem Überangebot zu antworten auch noch zu einem Prinzip wird, das sich verfestigt in dem Maße, wie immer mehr von diesen Ex-Kolonien zu Entwicklungsländern werden, die auf diese Weise mit dem Export von Kupfer oder Kaffee Geld machen wollen. Auf der anderen Seite stehen diesen tendenziell sinkenden Erlösen, erzeugt durch das Überangebot dieses Subjekts, tendenziell wachsende Zinslasten gegenüber. Die Schulden, die diese Drittweltländer haben, die vermehren sich schon automatisch, allein deswegen, weil im nächsten Jahr die Zinsen mitverzinst werden. Das ursprüngliche Ziel ihrer eigenen Entwicklungsstrategie hat sich deswegen gar nicht recht einstellen wollen, dass nämlich aus diesen Verkäufen ein Überschuss über die aufgenommenen Schulden entsteht, den man dazu nutzen kann, im Inneren des Landes eine kapitalistische Industrie zu finanzieren, aus der dann ein Markt mit Zulieferern wird, sodass eine Erwerbsgesellschaft heranwächst, die in etwa wie bei den kapitalistischen Vorbildern aussieht. Ein solcher Geldüberschuss hat sich gar nicht eingestellt, im Gegenteil, die Erlöse in diesen Staaten sind selbst hinter den Notwendigkeiten zurückgeblieben. Und da ist bei den Notwendigkeiten an erster Stelle zu nennen der Schuldendienst selber, plus natürlich die Kosten für die Aufrechterhaltung des Rohstoffexports. Das meint, sofern der Staat das in eigener Regie betreibt, die Finanzierung von Fördereinrichtungen und Infrastruktur. Und dass das so ist, ich mache gleich eine Zäsur, dass das die eingetretene Lage ist, das haben die großen Gläubigernationen eingesehen, zur Kenntnis genommen und haben darauf geantwortet. Es gab Abkommen, die hießen zum Beispiel STABEX, Abkommen zur Stabilisierung von Exporterlösen. Da wurden von politischer Seite, also von Staaten oder von internationalen Agenturen, Kredite an Drittweltländer vergeben, damit sie überhaupt die Voraussetzungen für ihren Rohstoffexport mithilfe neuer Kredite weiterfinanzieren können, weil die Erlöse aus dem Verkauften dafür nicht hinreichen. Es war also das Eingeständnis, dass ohne einen politischen Kredit, der sich auf den Bankkredit draufsetzt, mit dem das Geschäft angeschoben worden ist, dauerhaft überhaupt nicht ein Rohstoffexportland betreiben lässt, weil die staatlichen Notwendigkeiten wie eine Verwaltung, Behörden, die sich um die Infrastruktur und die Straßen und Schienen kümmern, ein Polizeiapparat, der dies alles schützt, dass ohne diesen politischen Kredit diese Exportvoraussetzungen überhaupt nicht finanzierbar sind und aufrechterhalten werden können. Jetzt mache ich eine Zäsur.
Ja, ich habe einen Übergang, entweder war da ein bisschen flott oder ich habe ihn einfach nicht mitbekommen. Du hattest angefangen und gesagt, die Produktion von Rohstoffen, die muss notwendigerweise für den Weltmarkt erfolgen, weil ja nur da die Abnehmer sind. Dann war der nächste Gedanke, dort auf den Weltmarkt, also in den Industrienationen, gibt es die Konjunkturen, sodass von daher die Nachfrage nach diesen Rohstoffen schwankt. Und damit schwankt auch der Preis, zu dem die Rohstoffe dort verkauft werden.
Ja.
Und jetzt hast du einen Übergang drin gehabt, wo du gesagt hast, es ist nicht einfach das Schwanken. Also das würde ja einfach heißen, mal verdienen sie ein bisschen mehr, ja. Mal verdienen sie ein bisschen weniger. Jetzt gab es da einen Übergang, wo du auf jeden Fall die These ja vertreten hast, das führt dazu, und dieses das führt dazu, oder was führt denn dazu, dass es in der Tendenz einen fallenden Rohstoffpreis gibt. Das ist das, was mir noch fehlt.
Gut, dann schiebe ich jetzt das dazwischen, was dir fehlt. Ich meine, ich habe es gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. An der Art und Weise, wie dieses Subjekt, der rohstoffexportierende Staat, auf eine Lage reagiert, der auch jeder Geschäftsmann ausgesetzt ist. Preise in der Konjunktur gehen rauf und runter. An dieser Art, wie der Staat darauf reagiert, merkt man, dass da ein Sonderfall vorliegt. Während die normale kapitalistische Kalkulation so verfährt, sie hat Kostpreise für die Waren, die sie auf den Weltmarkt wirft, das ist in diesem Fall ein Naturstoff. Aber sie hat einen Kostpreis, der muss gehoben und gefördert werden. Dafür sind Auslagen zu tätigen. Das setzt sie ins Verhältnis zu den erzielbaren Marktpreisen, weil sie damit mindestens eine durchschnittliche Profitrate erzeugen wollen. Ein solches Unternehmen, das diese Preisschwankung vor Augen hat, senkt seinen Kostpreis. Und wenn der Kostpreis nicht weiter zu senken ist, weil die Preise heftiger verfallen, als das möglich ist, dann wird ein solches Unternehmen die Produktion einstellen und sein Kapital in eine andere Sphäre werfen. Ein Staat, und daran merkt man, dass die Besonderheit in dem Subjekt und der Zwecksetzung liegt, verfährt unkapitalistisch, wenn er angesichts der schwindenden Differenz auf die Produktion des weiterhin identischen Stoffs setzt. Und dass er das tut, kommt nicht aus ökonomischer Dummheit, sondern aus der Notlage, in Anführungszeichen, in der er sich befindet. Es ist das einzige Gut, der gehobene Naturstoff, den er in gültiges Geld verwandeln kann, indem er es hebt und auf dem Weltmarkt verkauft. Sodass die kapitalistische Strategie, man lässt das Geschäft und wechselt die Sphäre, diesem Subjekt gar nicht zu Gebote steht. Der kann nicht umstellen auf Autoproduktion, sowas hat er nicht. Ja, es gibt eine Verwicklung, aber die kann man schnell erledigen. Ich unterstelle in meiner Argumentation quasi, dass der Drittweltstaat auch das Subjekt ist, das die Förderung des Rohstoffes übernimmt, das als Staatsbetrieb abwickelt. Das ist auch in vielen Ländern so. Es gibt freilich auch den anderen Fall, dass auswärtige kapitalistische Unternehmen das Kupfer im Kongo fördern. Und die rechnen auch kapitalistisch. Und wenn dann die Kupferpreise verfallen, dann steht ein Staat vor der Alternative. Will er, dass die Betriebe zumachen, oder sorgt er dafür, weil er über Lizenzabgaben oder über Steuern am Ertrag beteiligt ist, dass er durch seine Subventionierung den Kostpreis der Unternehmen so senkt, dass auch bei gesenkten Marktpreisen, wenn der Kupferpreis verfällt, die Profitrate der Betriebe weiterhin stimmt. Und so machen sie es auch. Dann übernimmt einfach ein Drittweltstaat die Transportkosten, damit das Kupfer zum Hafen kommt, und streicht einen Bilanzposten bei einem kapitalistischen Unternehmen, sodass deren Rechnung weiter aufgeht, um den Preis, dass er zuzahlt.
Bitte.
Ich meine, man muss doch aber differenzieren. Nicht alle Länder, denen die Schulden erlassen sind, sind wirklich rohstoffproduzierende Länder. Es gibt auch eine ganze Menge, die haben eigentlich gar nichts an Rohstoffen zu exportieren oder minimal. Sahelzone, Bangladesch und so. Was ist denn da? Welche Rohstoffe sind denn da, die da exportiert werden?
Ich möchte die Frage zurückstellen, aber ich gebe schon eine kurze Antwort. Die Frage, was sind eigentlich arme Staaten, die in den Genuss des Schuldenerlasses kommen, ist nicht damit beantwortet, dass man sagt, das sind die Staaten, die arm sind. Sondern das sind Staaten, die haben es im Verlaufe ihrer Entwicklung dazu gebracht, dass sie ein gehöriges Maß an Schulden aufgenommen, also Kredit bekommen haben. Den aber aus den Erlösen, die sie aus dem Rohstoffexport ziehen, oder vielleicht auch aus anderen Tätigkeiten, da kannst du jetzt von mir aus differenzieren, nicht bedienen können. Jedenfalls ist es so, dass ein Staat, der einfach arm ist, aber keine Schulden hat, für diesen Weltwirtschaftsgipfel ohne jede Bedeutung ist. Woran man merkt, ja, ist schon jetzt ein Vorgriff, dass das Problem, das dort bearbeitet wird, weder die Armut der Länder noch die Armut der Leute ist, sondern ein Problem der Gläubigernationen damit, dass sie so viel Kredit in die Welt gesetzt haben, dass die Quellen die Ansprüche nicht befriedigen können, die damit aufgetürmt sind. Nimm es mal so als kurze Auskunft, weil deine Frage ein Vorgriff ist. Ich komme nachher ausführlich dazu. Um nochmal den roten Faden aufzunehmen, wenn du jetzt mit der Erläuterung zufrieden bist. Ist das Entwicklungsland in diese Schere geraten? Dass es mit den aufgenommenen Krediten eine Exportwirtschaft von Naturprodukten anschiebt, wo tendenziell wachsenden Schulden sinkende Erlöse gegenüberstehen. Das wird von den Gläubigernationen zur Kenntnis genommen und auch als Problem gewürdigt und bearbeitet. So ein Abkommen wie Stabex habe ich zitiert, gibt bereits politischen Kredit von Staat zu Staat oder vom IWF oder der Weltbank, internationalen Agenturen, damit, was der Erlös der Länder nicht hergibt, durch Kredit gestiftet wird, nämlich die Exportvoraussetzungen aufrechtzuerhalten. Darüber kommt ein Entwicklungshilfekredit zu stehen, der gleich darauf gemünzt ist, eine staatliche Infrastruktur in Anführungszeichen, wenigstens elementare Form einer Verwaltung und von polizeilichen und militärischen Ordnungskräften, aus einem gewährten Kredit der Europäer, der Amerikaner zu finanzieren, der aus den Erlösen des Rohstoffexports nicht einfach finanzierbar ist. Die Entwicklungsländer haben sich in dieser Hinsicht kreditwürdig gezeigt, und zwar in erster Instanz einmal dadurch, dass sie von der Gewalt, die sie hatten, verliehen durch auswärtigen Kredit, mit dem sie auch die Militärgeräte im Ausland kaufen durften, dass sie diese Gewalt, die sie zugestandenermaßen hatten, auf ihrem Gelände dafür eingesetzt haben, das gesamte Territorium und seine Bewohner für dieses maßgebliche Ziel eines Rohstoffexports für den Schuldendienst herzurichten. Sie haben Plantagen in fruchtbare Gelände gesetzt, sie haben Minen eröffnet und was sich dort an Bewohnern fand, wurde von fruchtbaren Böden vertrieben und die Bevölkerung wird durchsortiert in diesen Staaten nach wenigen handverlesenen Exemplaren, die man braucht, um in den Minen Diamanten oder Gold abzubauen oder Kobalt, die man in der Verwaltung oder von der Polizei braucht. Und der ganze große Rest ist ein Störfaktor, der weichen muss, wo die wichtigen Ziele der nationalen Geldproduktion für den Auswärtigen Schuldendienst antreten. Das führt notwendig zu dem Bild, das man aus den Zeitungen kennt, dass Massen von Leuten abgedrängt sind in unwirtliche Zonen, in denen man nicht mal mehr mit den alten Formen der Subsistenzwirtschaft aus dem Boden Lebensmittel machen kann, sondern wo die Leute einfach verhungern. Und die, die dem entrinnen wollen, die versuchen in den Umkreis der großen Städte zu kommen, wo Verwaltungsangestellte ein bisschen Geld zu verausgaben haben, um mit den Plastikflaschen, die man auf den Müllbergen einsammelt, ein paar Cent zu verdienen. Oder sie versuchen, 18 Millionen sind es, von denen jetzt berichtet wird, nach Melilla zu kommen, um über einen 6-Meter-Zaun zu steigen und darauf zu spekulieren, dass sie nicht als Hackfleisch landen oder gleich von der Polizei zurückgeführt werden, sondern irgendwo am Rand der Metropolen ein paar Groschen für ihr Auskommen finden. Dass sie aus ihren Zonen in die Städte drängen, um auf den Müllhalden ein bisschen Geld zu machen, ebenso Leergut sammeln. Das ist in diesen Staaten auch noch notwendig, weil nämlich das gesamte Land und seine Einwohner dem Regime eines Geldes unterworfen ist. Auch dort herrscht Eigentum und wer den Zugang dazu haben will, zu einer Dose Cola oder zu einem Kilowatt Strom, der muss Geld bezahlen. Das muss man verdienen, ohne es zu können, weil das ist ja der besondere Kniff an diesen Entwicklungsländern, dass das gesamte Land und seine Einwohnerschaft dem Kriterium des Geldes unterworfen wird, ohne dass ein flächendeckender Bedarf an der Benutzung dieser Leute für eine kapitalistische Geldvermehrung existiert. Das ist das Bild, das man aus Polyglot oder Dumont kennt. Marokko, das ist ein Land von urwüchsiger Natürlichkeit mit schrillen, bunten Gegensätzen. Das Resultat von 50 Jahren Entwicklungshilfe ist also, dass die Staaten, die aus dem Rohstoffexport ihre Schulden bedienen müssen, es zu einer Ökonomie gebracht haben, die weit entfernt ist von dem Ideal, das sie sich vorgestellt hatten. Nämlich so eine Kopie einer kapitalistischen Marktwirtschaft à la Frankreich oder Amerika auf ihrem Boden zu installieren. Ihre Ökonomie, wenn man der Fachwelt glaubt, die sich da in Glen Eagles versammelt, die wird mit einer einzigen Kennziffer beschrieben. Das Schuldenexportverhältnis. Das ist ein Bruch, den sie aufschreiben. Oben steht S für Schulden, unten steht E für Export. Dann kommt so ein Dreieck, größer als 1. Also Schulden zu Export ist größer als 1 für alle diese Staaten. Das heißt, die Schulden sind größer als die Erlöse und dies die Regel für die Ökonomie. Damit ist über die Wirtschaft von diesen Ländern gesagt, die besteht aus gar nichts anderem als Schulden zu nehmen, ohne die sie einen Export gar nicht hinkriegen, dessen Erlöse für die Bedienung der Schulden nie und nimmer zureicht. Deswegen ist der Bruch Größe 1. Es gibt eine Art, unter dieser Entwicklung einen Summenstrich zu ziehen, die unzutreffender nicht sein kann. Es ist insbesondere unter kritischen Leuten üblich zu behaupten, in Ansehung des maroden Zustands der Staaten in der dritten Welt, in Ansehung der vielen Armen und Hungernden, muss man zugeben, 50 Jahre Entwicklungshilfe sind gescheitert. Scheitern ist keine zutreffende Bilanz. Da muss man sich mal die Freiheit nehmen, die Subjekte zu unterscheiden, die an diesem Prozess beteiligt sind. Das erste Subjekt, das sind die mächtigen kapitalistischen Staaten, die ihren Kredit gegeben haben, die Banken dazu. Für diese Mächte und ihre Wirtschaftswelt ist erstmal sehr viel in Erfüllung gegangen. Sie haben erstens billige Rohstoffe im Übermaß für ihre gesamte Industrie. Sie haben zweitens Banken, deren Kredite versilbert werden, die verzinst werden. Eben mit den Erlösen, die die dritte Welt aus den Preisen ihres Rohstoffverkaufs erzielt. Dass da eine Schere aufgeht, sodass die Kredite der Banken zunehmend schlechter bedient werden, naja, das ist der Nachteil am Vorteil, dass die Industrie für so spottbilliges Geld immer mehr Rohstoffe einkaufen kann. Dass sich also drittens jetzt auch noch Schuldentürme aufbauen, muss man in erster Instanz auch einmal seiner positiven Qualität nachwürdigen. Wer Schulden hat, muss sich etwas sagen lassen. Nämlich von den Gläubigern, wie er im Inneren zu wirtschaften und wie er Politik zu machen hat. Das ist ein Erpressungshebel erster Güte und er hat auch seine Hochzeit gehabt, als es noch den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion gab, war klar, wer Schulden hat, ist im westlichen Lager oder er wird abgeschossen. Was das zweite Subjekt angeht, den Drittweltstaat, naja, der hat Zugang zu Kredit bekommen, hat sich mit diesem Kredit auch militärische Machtmittel einkaufen dürfen, aber hat es nicht zu dem gebracht, was er selber als Ziel vor Augen hatte. Nämlich eigenständige Quellen wirtschaftlicher und politischer Macht bei sich zu installieren. Er hat keine Wirtschaft auf seinem Boden, eine Produktion von Stahl und Autos und ein Gewerbe, in dem Geld produziert wird, aus dem er schöpft, das am Weltmarkt geachtet ist, das hat er nicht geschafft, sondern ist in diesem Sinne bloß formell souverän geblieben. Formell, weil von außen gewährt und zugestanden, sowohl nach der Seite des Geldes, das ihm als Kredit gewährt wird, als auch nach der Seite der Ausrüstung hin, die er kaufen darf, Militärgerät. Und was schließlich das dritte Subjekt angeht, in diesem ganzen Prozess, das Volk, muss man sagen, das ist geblieben, was es immer war, nämlich Objekt und Opfer der Entwicklungsstrategie, die diese beiden anderen Subjekte, Gläubigernationen und Entwicklungsstaaten, betrieben haben. Das Elend dieser Leute, auf das heute gedeutet wird, das ist nicht erst die Folge wachsender Schulden. Das wäre verkehrt aufgefasst. Dass die deswegen arm sind, weil die Staaten so viel Schulden haben. Es ist gerade umgekehrt gewesen, dass die schlechte Behandlung dieser Leute die Voraussetzung für die Kreditwürdigkeit dieser Drittweltstaaten war. Ja, das war ja gerade ihr Beweis, das ganze Gelände für die Geldvermehrung herzurichten, die man für den Schuldendienst braucht, dann bekommt man weiter Kredit. Und man kennt aus den Umschuldungsverhandlungen immer wieder das Argument des IWF, neuen Kredit gibt es nur, wenn ihr dafür sorgt, dass den Leuten der Brotpreis erhöht wird, dass ihnen der Strom abgedreht wird. Dass also die schlechte Behandlung quasi eine elementare Voraussetzung zur Erhaltung der Kreditwürdigkeit ist. Und die Entwicklungsländer, die haben ihren Ehrgeiz da reingelegt, diesen Forderungen aus eigenen Motiven zu folgen. Die wenigen historischen Ausnahmen übrigens sind nur ein Beleg für das Gesagte. Es hat mal, lange, lange her, so einen Staat wie Nicaragua gegeben, der hat gemeint, es müsste doch möglich sein, wenigstens als einen Gesichtspunkt im Staatsprogramm der Dritten Welt so etwas wie die Gesundheitsvorsorge für das eigene Volk einzubauen. Alphabetisierungskampagnen, ein bisschen Auskommen für die eigene Bevölkerung. Das ist sofort beantwortet worden als ein Entzug aus den Pflichten, die der Weltmarkt von den Drittweltstaaten einfordert und die üblicherweise auch von den Drittweltstaaten als ihr Karriereweg beschritten werden. Sofort gab es einen Kleinkrieg, der lange gedauert hat, bis die Sandinisten zermürbt waren. Scheitern bezieht sich bei denen, denen ich soeben ihre Diagnose bestreite, auf den Kampf gegen den Hunger. Ja, der Kampf gegen den Hunger ist gescheitert. Bloß, Leute, die das als Bilanzstrich ziehen, denen muss man nach dem bisher jetzt Ausgeführten sagen, da liegt ein Denkfehler vor. Man kann nämlich nur an einem Ziel scheitern, das man wirklich hatte. Den Kampf gegen den Hunger hatte aber niemand als Ziel. Also ist daran auch niemand gescheitert. Wenn es immer zu den gesagten Ergänzungen oder Einwände gibt, können die jederzeit eingebracht werden. Jetzt gibt es gerade eine Zäsur. Wenn das aktuell jetzt nicht der Fall ist, geht das auch nachher. Ich käme jetzt. Ja.
Ja. Du hast ja eben schon den Ost-West-Gegensatz erwähnt. Es hat damals Staaten gegeben, die haben wirklich nur deswegen Kredit bekommen, damit dort ein westfreundliches Regime etabliert wird, was die Stellung militärisch hält. Da hat tatsächlich in dem Sinne gar kein Schuldenexportverhältnis jemals existiert, sondern war ein Stück Gegend. Und dann lässt man sich tatsächlich den Standpunkt gestellt, das gehört uns und das darf im Osten nicht in die Hände fallen. Und deswegen sind die dann dafür kreditiert worden. Das sind, die gehören dann eben auch zu den Ländern, die jetzt so aussehen, wie das eben stimmt. Mhm.
Mhm. Ja, das bezieht sich auf deine Anfrage auch. Ja.
Das ist einfach noch als Ergänzung zu dem. Sie bekommen dann solche Staaten an Schulden.
Ja.